WDR 3 und WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Lebenszeichen.
Gekappte Wurzeln, wenn Kinder den Kontakt zu den Eltern abbrechen. Von Karin Lamsfuß.
Nach außen hin waren wir eine ganz tolle Vorzeigefamilie, aber letztendlich nach innen her hat eigentlich gar nichts funktioniert. Am meisten hätte ich mir familiäre Liebe gewünscht, vor allem auch körperlicher Art. Einfach mal in den Arm genommen zu werden, mal über den Kopf gestrichen zu bekommen und gesagt zu bekommen, ich habe dich lieb und du bist wertvoll, du gehörst zu uns und du hast einfach Wert in deinem Leben.
Im Streit wurde ich immer der Streitmacher genannt oder die Dreckschleuder. Wobei ich denke, dass ich kein allzu schlimmes Kind war. Oder als meine Schwester mal krank war, hatte meine Mutter gesagt, ja, du kannst sie besuchen, aber sei besser ruhig, du weißt ja, wie du bist.
Ich hatte auch nie eine Daseinsberechtigung. Ich habe nie gedacht, es ist gut, dass ich auf dieser Erde bin, sondern eher, dass es ganz schlecht, dass ich da bin und ich muss ganz schnell hier wieder von gehen. Und wieder schnell wieder abhauen und möglichst nicht älter als 30 werden, dann ist alles vorbei, so ungefähr.
Ich weiß es nicht, ob sie mich geliebt haben. Sie haben immer gesagt, sie liebten mich, aber das Verhalten war ein anderes. Also diese Doppelbotschaften, diese verbalen Botschaften, die was anderes gesagt haben als ihr Verhalten, das war was, was mich all die Jahre verwirrt hat. Und ich habe gesehen bei meinen Schwestern, dass es anders geht, dass Worte und Taten übereinstimmen können bei meinen Eltern. Nur bei mir haben sie es nicht getan.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, durchflutet die Eltern eine unglaubliche Wärme. Das Glück über die Geburt ist so groß, dass sie sich manchmal fragen, wie andere ein kinderloses Leben überhaupt ertragen können. So leer und sinnlos scheint es ihnen. Binnen kürzester Zeit entsteht ein Band, das niemand mehr trennen kann. Ein Leben lang.
Ich glaube nicht, dass alle Eltern die Kinder lieben. Ich glaube, dass es ganz viele Eltern gibt, die selber so viel an Deformation erlitten haben, wenn man nur die Kriegsgeneration sich anguckt. Man kann sich ausmalen, welche Gewalt diese Eltern erlebt haben. Und dass das sozusagen nicht ohne Schaden zurückbleibt, ist doch klar. Und wenn solche traumatisierten Eltern dann wiederum Kinder kriegen, dann ist das die Frage, ob das eigentlich die Liebe ist, die die Kinder brauchen können.
Stefan Potting, Familientherapeut.
Es ist ein mächtiger Mythos, der von der unzerrüttbaren Eltern-Kind-Bindung. Voller Krisen, Stürme, Herausforderungen, aber letztlich immer liebevoll, stark, stabil. Am Ende siegt immer das Blut, das ja bekanntlich stärker ist als Wasser.
Maya erlebte zunächst eine ganz normale Kindheit. Eine Vorzeigefamilie bestehend aus Mutter, Vater, zwei kleineren Schwestern. Sie war ein Kind der Liebe. Das jedenfalls betonten die Eltern ihr gegenüber immer. Nur sie selbst hatte Zweifel.
Ich habe ja trotzdem immer versucht, über mich drüber zu gehen, weil es sind meine Eltern, es sind meine Schwestern, die lieben mich doch, die Familie ist doch das Wichtigste.
Die heute 37-Jährige machte zunächst das Abitur, absolvierte gleich zwei Studiengänge, gründete dann eine eigene Beratungsfirma, heiratete, engagierte sich ehrenamtlich. Mit 30 hatte sie eine Menge geschafft. Doch in ihr nagte ein Schmerz, auch wenn sie schon lange erwachsen war, in jeder Hinsicht auf eigenen Beinen stand. Der Schmerz, von den Eltern nicht anerkannt, nicht unterstützt worden zu sein, auch als sie es dringend gebraucht hätte.
Ich wurde, als ich 19 war, von meinem Freund grün und blau geschlagen. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Ich habe meine Eltern angerufen in meiner Not. Ich fühlte mich alleine und hilflos. Mein Vater kam ans Telefon und hat gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Meiner Schwester ist Ähnliches passiert. Und da war die ganze Familie da. Die ganze Familie hat sie da rausgeholt. Der Typ war persona non grata dann. Und bei mir war das nicht so. Ich hatte halt auch das Gefühl, die finden, ich habe das verdient.
Als dann ihre Tochter geboren wurde, hoffte sie erneut. Schließlich bringt so ein Ereignis Mutter und Tochter noch mal näher zusammen. Doch auch als Mutter konnte sie es der Mutter nicht recht machen.
Ich konnte da nicht mehr hinfahren. Also jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, war mir schlecht, war mir übel. Ich habe die Telefonate gehasst. Das habe ich die ganzen Jahre vorher auch, aber ich habe das nie wahrhaben wollen. Also ich konnte nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht mehr.
Irgendwann war Maya auf einem Tiefpunkt angekommen. Sie wollte sich umbringen. Ihr Mann drängte sie, eine Psychotherapeutin aufzusuchen. Diese riet ihr dann dringend zum stationären Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik. Erste Diagnose: Burnout. Dann Spurensuche. Wie konnte es dazu kommen? Begriffe wie Vernachlässigung in der Kindheit und emotionale Misshandlung fielen in der Therapie.
Gerade in schwierigen Zeiten rücken Eltern und Kinder noch dichter zusammen. Einer ist für den anderen da. Wer Hilfe braucht, wird aufgefangen und nach allen Kräften unterstützt.
Maya war 4 Wochen in der Klinik. Von den Eltern kein Anruf, kein Besuch. Das erste Zusammentreffen nach dem Klinikaufenthalt verlief so wie immer.
Nicht einmal. Wie geht's dir? Ich war sehr krank und das wussten alle. Ich hatte ja vorher auch unter Tränen, ich war völlig fertig, um Hilfe gebeten. Und es kam nichts. Ich habe mich fast vor den Zug geworfen. So fertig war ich und es war niemand für mich da.
Mayas Glück war, dass sie bei ihrem Mann und ihrer Tochter vieles fand, was ihr früher gefehlt hatte. Vor allem Liebe und Wertschätzung. Trotzdem ließ sie die Antwort auf die Frage nicht los, warum war sie, so jedenfalls empfand sie es, für ihre Eltern nur so lästig, überflüssig, gleichgültig. Maya hat unzählige Anläufe gemacht, zu begreifen, warum das so war.
Über die Jahre, ungezählte. Im vergangenen Jahr bestimmt 20. Also da waren Briefe dabei, da waren Telefonate dabei, da waren immer wieder vorsichtige Vorstöße dabei. Über die Jahre wird man ja auch vorsichtig. Ich wollte einfach antworten, ich wollte klärende Gespräche, ich wollte hören, warum das bei uns schiefgelaufen ist. Aber selbst das wurde ja bestritten, es ist nichts schiefgelaufen, das war alles in Ordnung.
Ungezählte Fragen, keine Antworten. Die Eltern wiegelten ab, sie, das angeblich geliebte Kind, würde sich das alles nur einbilden. Doch die verzeichnet die nächste Kränkung. Die Eltern vergaßen, sie zum Osterbrunch einzuladen, bei dem die ganze Familie versammelt war. Alle Familienmitglieder wurden explizit eingeladen, außer ihr.
Und das war so, nach dieser ganzen Zeit der Demütigung, der Abwertung, des Desinteresses, war das so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
Im September 2008 beschloss Maya, den Kontakt zu ihren Eltern abzubrechen. Und das ist bis zum heutigen Tage so geblieben. Kein Anruf, kein Brief, keine Mail. Auch Anna wuchs in einer Vorzeigefamilie auf. Gut situiert, angesehen, sehr christlich, ein starker Zusammenhalt. Nach innen eher kühl, distanziert. Doch Anna fehlte es an nichts. Nachdem sie als Erwachsene ausgezogen war, beschränkte sich der Kontakt auf Familienfeiern an Ostern und Weihnachten und einen Anruf alle 2 Monate. Als Anna dann aus der christlichen Gruppierung, der die Familie angehörte, austrat, schlief der Kontakt zu den Eltern ganz ein.
Auch wenn die Kinder eines Tages ihre eigenen Wege gehen, können sie sich der uneingeschränkten Unterstützung der Eltern sicher sein.
In den Augen ihrer Eltern war Anna abtrünnig. Das Verlassen der Glaubensgemeinschaft war in ihren Augen ein Verrat an der Familie. Die Eltern ließen sie spüren, dass sie nicht mehr dazugehört. Als die vielen Versuche scheiterten, sie zur Rückkehr in die Glaubensgemeinschaft zu bewegen, wurde der Kontakt immer seltener und förmlicher. Anna ging es sehr schlecht. Sie begann eine Psychotherapie. Dort wurde ihr geraten, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen.
Und mein damaliger Partner und Ehemann hat es sehr, sehr forciert, sah das sowieso immer als Ursache alles Übels und aller Eheschwierigkeiten, die wir hatten und überhaupt für alles waren meine Eltern verantwortlich und er hoffte sich sehr viel davon, dass wenn ich den Kontakt abbrechen würde, dass das alles besser würde und alles wunderbar würde und es uns überhaupt insgesamt viel besser gehen würde und mir halt dann auch.
Kinder neigen ja auch dazu, sozusagen nicht erwachsen werden zu wollen, weil es so wunderbar ist. Die Eltern für alles, was ihnen dann selber misslingt, einfach zur Verantwortung zu ziehen, ist natürlich eine wunderbare Entlastung.
Da habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht, weil ich auch meine Eltern nicht total verletzen wollte und vor den Kopf stoßen wollte und habe dann eine Familienfeier gewählt und habe am Ende der Feier sie dann zur Seite genommen und ihnen einfach gesagt, dass ich jetzt die nächste Zeit keinen Kontakt mehr haben möchte mit ihnen und ich mich wieder melden würde, wenn ich wieder Kontakt haben wollte. Sie waren sehr betreten, aber da sich bei uns ja eh nie Emotionen zeigen durften, zeigten sich da natürlich auch keine Emotionen. Das heißt, ein kleines Augenzucken meines Vaters oder meiner Mutter, ein paar Tränchen, die in die Augen schossen, aber mehr Reaktion war einfach nicht. Und sonst einfach die Antwort, dann müssen wir das jetzt so akzeptieren. Und das passte einfach zu dieser gefühlslosen Begegnung, die wir einfach die ganzen Jahre über gehabt hatten.
Das war im April 2001. Wenn erwachsene Kinder wie Anna oder Maja den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, dann tun sie das, weil sie die Trauer, die Enttäuschung, die Kränkung, die vergebliche Hoffnung nicht mehr ertragen. Den Schmerz über fehlende Anerkennung, fehlende Unterstützung, fehlende Fürsorge, fehlende Wertschätzung. Dieser Schmerz ist alt, hat meist eine jahrzehntelange Tradition und wird nicht selten von Generation zu Generation weitergegeben. Kontaktabbruch ist für die erwachsenen Kinder oft der einzige Weg, diesen Schmerz zu beenden, weiß der Familientherapeut Stefan Potting. Doch es ist immer ein brachialer Akt.
Natürlich, sie brechen ja ein Stück das innere Fundament, sozusagen das innere Gewordensein ab und trennen sich sozusagen von dieser Existenzbedingung. Und das ist so ähnlich, wie wenn sie in einem Haus anfangen, die Fundamente abzugraben. Das ist ein riskantes Spiel. Sie haben damit zu kämpfen, dass sie sich wurzellos fühlen und dass dieses Gefühl etwas macht, von ganz alleine abgeschnitten in dieser Welt zu sein.
Sich einfach aus dem Staub zu machen, ist natürlich die einfachste Lösung. Ist den Kindern überhaupt klar, was sie ihren Eltern damit antun? Schließlich haben sie ihnen doch das wertvollste Geschenk, was es gibt, das Leben.
Ich habe auch sehr gekämpft mit vielen Gefühlen einfach, ja. Ich war sehr verzweifelt, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich habe mich auch sehr schuldig gefühlt, weil ich einfach einen Kontakt abgebrochen habe, der eigentlich ja bestehen sollte zwischen Eltern und Kindern. Und es hat mich immer sehr hin und her gerissen, ob es der richtige Schritt war oder nicht. Und es hat mich eigentlich auch nie ganz losgelassen.
Niemand kappt seine Wurzeln leichtfertig. Gehen erwachsene Kinder dennoch diesen Schritt, müssen sie heftige Gefühle aushalten.
Schuldgefühle, Zerstörungsängste, Vernichtungsängste, das Gefühl, dass sie nicht mehr existieren, wenn sie ohne ihre Eltern sind. Das Gefühl, dass sie etwas Verbotenes tun, dass sie sozusagen sich an den Eltern vergehen, dass sie Rache üben und so weiter.
Viele haben auch gesagt, das kannst du doch deinen Eltern auch nicht antun. Und diese Vorwürfe kamen natürlich auch immer wieder, mit denen ich mich auseinandersetzen musste halt. Und das war schon eine sehr harte Auseinandersetzung einfach. Aber ich habe mich eben wirklich dazu immer wieder entschieden, dass ich gesagt habe, wenn ich dann wieder Kontakt aufnehme und wenn dann wieder Kontakt möglich ist, dann soll er auch wirklich echt und vom Herzen kommen und nicht aus einer Verpflichtung heraus, aus einer Gesetzmäßigkeit heraus oder aus einem Dogmatismus, den mir andere auferlegen.
Bei verwahrlosten und misshandelten Kindern ist es verständlich, wenn sie ihren Eltern den Rücken zudrehen. Aber die anderen? Fehler machen doch schließlich alle. Das kann doch kein Grund sein, von heute auf morgen die Wurzeln zu kappen.
Es gibt ja, glaube ich, eines der 10 Gebote. Das heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Die Frage ist nur, was denn eigentlich mit dem Vater und Mutter ehren gemeint ist. Und ob es auch sein kann, dass die Ehre, die man Vater und Mutter erweist, darin liegt, dass man den Kontakt abbricht. Weil nämlich man bemerkt, dass hier böse Kräfte am Werke waren, die das lebendige und zukunftsgerichtete Denken und Lieben der Kinder zerstören wollten.
Dienstagabend irgendwo in der Nähe von Düsseldorf. Treffen der Selbsthilfegruppe Verlassene Eltern. Etwa 20 bis 30 Eltern stellen sich hier einmal im Monat dieselbe Frage. Warum? Warum haben uns unsere erwachsenen Kinder den Rücken gekehrt?
Man bekommt definitiv keine Antwort. Entweder wissen sie nicht warum oder sie wollen es nicht sagen, aber man kann sich auf dieser Basis einfach nicht mit den Kindern unterhalten. Es ist ja nicht so, dass wir die Kinder nur als böse, frech, unartig in die Ecke stellen wollen. Wir wollen ja den Kontakt haben, wir wollen sie nicht loswerden, wir wollen sie zurückhaben. Wenn Kinder kämen, wären wir immer behilflich, das zu tun. Ganz klare Sache. Nur die Kinder kommen nicht.
Frank leitet die Selbsthilfegruppe Verlassene Eltern gemeinsam mit seiner Frau. Seitdem die Homepage online ist, haben sie jährlich 80.000 Klicks auf der Seite. Anfragen aus ganz Deutschland, sogar aus dem europäischen Ausland. Die Gründung von Selbsthilfegruppen in anderen deutschen Städten ist in Planung.
Was als roter Faden durchgeht, ist, dass die Kinder alle mit sehr viel Liebe großgezogen worden sind, dass die Eltern versucht haben, ein Optimum für die Kinder zu geben, dass man versucht hat, so viel wie möglich Steine aus dem Weg zu räumen und anscheinend das vielleicht zu viel war.
Die verlassenen Eltern sehen den Bruch und ihre eigene Rolle natürlich anders.
Es werden teilweise durch Anwaltsschreiben Kontakte verboten. Es wird den Eltern nicht gestattet, in die Nähe des Hauses zu kommen. Die Eltern, die dann durch Zufall leider Gottes auch oft erfahren haben, dass die Kinder geheiratet haben, dass sie Großeltern geworden sind, dürfen die Enkel nicht sehen. Und das trifft natürlich die Menschen ganz gewaltig.
Kaum jemand aus der Selbsthilfegruppe will mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. Zu groß ist die Angst, geächtet zu werden, als Vater oder Mutter, die versagt haben. Brigitte traut sich trotzdem.
Mein Sohn hat uns quasi die Freundschaft gekündigt und wollte mit uns nichts mehr zu tun haben. Er hat dann seine Sachen genommen und ist dann abgehauen und zu Freunden gegangen. Da war er weg und auf einmal bekamen wir Post vom Anwalt. Er möchte unterhalten werden, er möchte unterstützt werden, also wir sollten ihm sein Leben finanzieren. Ja. Und das ging dann bis zum Oberlandgericht und er hat alle Prozesse verloren und dann haben wir ihm nichts mehr gehört.
Damals war der Sohn 18, heute ist er 45. Seit 27 Jahren hat Brigitte also keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn. Außer Korrespondenz über den Anwalt gibt es kein Lebenszeichen. Über andere weiß sie nur, in welcher Stadt er wohnt und dass er Karriere gemacht hat. Selbst der Tod des Vaters brachte keine Wiederannäherung. Die Gründe liegen für Brigitte völlig im Dunkeln.
Warum? Andere Leute, die schlagen ihre Kinder und haben ein tolles Verhältnis und wir haben den auf den richtigen Weg geführt mit Abitur und dann diese Undankbarkeit. Ich meine, Dankbarkeit erwartet man ja nicht. Man führt sie ins Leben, damit sie stark werden, gewappnet sind. Ja, und dann erlebt man sowas.
Das Schlimmste für Brigitte, Unterstellungen von allen Seiten. Sie und ihr Mann müssten dem Sohn doch Schreckliches angetan haben.
Haben wir nicht. Mein Eindruck ist, dass er eben viele Einflüsse von außen kamen. Wenn man 18 ist, ist man ja empfänglich, wenn man überall eingeladen wird, was wir ja nicht hatten, den Kontakt zu großen Leuten oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass man eben da ein bisschen größenwahnsinnig wird. Denn der hat ja bis 18 gesagt, ich habe es hier gut, hier gehe ich nicht weg. Das waren seine Worte. Und da denkt man, mein Gott, was war da? Aber gegen die äußeren Einflüsse können sie nicht anstinken.
Im Laufe der vielen Jahre hat sich Brigitte mit ihrer Situation abgefunden.
Traurigkeit, ja. Manchmal auch wütend, weil wenn man dann so andere Leute sieht, die dann so harmonisch zusammengehen mit ihren Jugendlichen oder mal umarmt werden oder so, ja, dann kommt das alles wieder hoch. Warum?
Für Gespräche ist bei den verlassenen Eltern meist der Zug abgefahren. Erst ein Elternpaar aus diesem Kreis hat die Verbindung zu seinem Kind wieder knüpfen können. Alle anderen warten vergeblich auf jedwede Kontaktaufnahme.
Dadurch sind auch nachweisbar Krankheiten entstanden, schwere Krankheiten. Und noch nicht einmal bei Kenntnis einer solchen Erkrankung der Mutter oder des Vaters sind die Kinder bereit, einen Schritt auf die Eltern zuzumachen.
Alle Eltern verbindet der tiefe Wunsch, alles richtig zu machen. Gleichzeitig wissen alle Eltern, dass sie Fehler machen. Aber, so empfinden es viele hier, es kann doch nicht angehen, dass sich ein Teil der Psychotherapie-Szene auf eine Art Elternaustreibung spezialisiert hat, bei der den Eltern die Schuld für alle Schwierigkeiten in die Schuhe geschoben wird.
Die verlassenen Eltern sind sauer auf die Therapeuten, die ihren Klienten raten, sich von allem zu trennen, was ihnen nicht gut tut. Und auf die Medien, die pausenlos Unabhängigkeit propagieren. Und auf schlechten Umgang der Kinder. Was auch immer die wahren Gründe sein mögen, es stehen sich zwei unversöhnliche Parteien gegenüber. Entwurzelte erwachsene Kinder und hilflose, traurige Eltern. Zwischen ihnen eine offenbar unüberwindbare Mauer. Fragt man weiter, stellt sich oft heraus, dass die Kommunikationslosigkeit in diesen Familien eine lange Tradition hat.
Wir haben eine Menge Gespräche geführt. Wir haben mehr von uns persönlich erzählt. Wir haben auch so persönlich erzählt über Beziehungen gesprochen. Sie, ich auch. Also wir haben schon einen Weg aufeinander zugemacht mit mehr Anerkennung und mit mehr Feingefühl. Also mit mehr Gefühl für die feinen Sachen des Lebens, für die wichtigen Dinge.
Franziska ist mutig. Sie hat die Anschuldigungen ihrer Tochter ausgehalten, sich schweren Vorwürfen gestellt. Die heute 60-Jährige ist Mutter von 4 Kindern. Vor Jahren drohte die Beziehung zu ihrer Tochter zu zerbrechen, ganz unmerklich. Gespräche wurden immer seltener, beide verband zunehmend ein Verhältnis wie unter Nachbarn, höflich distanziert. Da Franziska selbst als junge Frau den Kontakt zu ihrer eigenen Mutter abgebrochen hatte, läuteten ihre Alarmglocken vielleicht früher als bei anderen. Sie wollte handeln, wusste aber noch nicht wie. Dann erfuhr sie, dass die Tochter in therapeutischer Behandlung war.
Ja, und dann war dieser eine berühmte Morgen um 6 Uhr, wo ich dann wach wurde und dachte, verdammt, Hacke, dieser Psychologe, der hetzt sie auf. Und aufgehetzt werden fand ich jetzt irgendwie doof. Und habe gedacht, kann nicht sein, ich muss zu diesem Psychologen, ich muss dem mal sagen, wer ich eigentlich bin und dass das so nicht geht. Ich wollte dahin und sagen, wer ich bin und dass hier über mich nicht gemeckert wird, wenn ich nicht dabei bin. Morgens um 6, ich bin nass geschwitzt aufgewacht. Und an dem Tag um 11 Uhr rief meine Tochter an und sagte, Mama, wärst du denn bereit zu einem Gespräch zu dritt? Das war ja ein Wink vom Himmel. Ich habe sofort gesagt, ja, auf jeden Fall. Egal wann, mach einen Termin, ich nehme mir frei.
Der Therapeut war kein Aufhetzer, sondern ein besonnener Mensch, der recht schnell zum Kern vordrang.
Eins unserer ganz großen Missverständnisse war, dass sie glaubte, ich hätte sie als Baby abtreiben wollen. Und das hat sie wahrscheinlich 20 Jahre oder länger mit sich rumgetragen. Zu glauben, sie ist ein unerwünschtes Kind. Das hat mich erschüttert. Ich habe da gesagt, ich habe geholt. Und habe gedacht, es kann nicht sein, dass sie das geglaubt hat, obwohl das ja doch nicht der Fakt war. Und den Schmerz habe ich schon ganz krass mitgekriegt. Und das hat mir auch echt wehgetan.
Franziska und ihre erwachsene Tochter konnten das Missverständnis mit Hilfe des Therapeuten aufklären und näherten sich in den Wochen danach einander an. Vorsichtig und langsam. Möglich war das, weil Franziska das getan hat, wonach sich alle Kinder, die irgendwann gehen, am meisten sehnen. Sie hat den Schmerz ihrer Tochter anerkannt. Sie war nicht gekränkt, hat sich nicht verteidigt, sondern hat einen ganz einfachen Satz zu ihrer Tochter gesagt. Ich habe dir wehgetan und das tut mir leid. Für den Familientherapeuten Stefan Potting der Schlüsselsatz zwischen Eltern und Kindern.
Ich glaube, wenn man anerkennen kann, dass das, was die eigenen Kinder einem vorwerfen, eine Existenzberechtigung hat und das glaubhaft anerkennen kann als der Ältere, ich glaube, dann öffnet man ein Tor und eine Türe für das Verzeihen.
Am wichtigsten ist es doch, den Eltern eines Tages zu vergeben. Aber das schaffen viele Kinder leider nicht. Sie spüren den Schmerz von damals, als fände er heute statt, und fühlen sich Zeit ihres Lebens als Opfer und finden nie ihren Frieden.
Sie dürfen den Eltern verzeihen, wenn sie das Gefühl haben, es ist für sie richtig. Wenn es aber so ist, dass die Verletzungen und Kränkungen, die die Eltern dem Kind zugefügt haben, so groß waren, dann darf es auch sein, dass sie bestimmte Bereiche einfach nicht verzeihen.
Für die meisten Kinder, die ihre Wurzeln gekappt haben, sind Feste wie Weihnachten und Ostern nochmal ganz harte Belastungsproben. Als Maja das alles einmal hinter sich gebracht hat, sogar in unerwartetem Frieden, merkte sie, dass es auch ohne ihre Eltern geht. Ein großes Gefühl von Erleichterung trat in ihr Leben. Keine Beschimpfungen, keine Herabsetzungen mehr. So soll es bleiben.
Ich fühle mich unglaublich befreit. Unsere kleine Familie hat sich völlig verändert, unser Freundeskreis hat sich verändert und ich merke, es wird immer leichter.
Manchmal ist es gut, wenn man den Kontakt zu den eigenen Eltern abbricht, weil das Negative, das Zerstörerische nicht zu unterschätzen ist, was von denen dann ausgeht. Und man muss sehr sorgfältig und sehr liebevoll abwägend überlegen, was es alles bedeuten kann. Es kann die Rache sein, es kann die Zerstörung sein, es kann aber auch ein mutiger Schritt sein. Es kann aber auch eine Entwicklung in die richtige Richtung sein. Und das gilt es abzuwägen.
Meine größte Angst war, ich erfahre irgendwo hinten nur, meine Mutter und mein Vater sind gestorben und ich habe nie mehr mit ihnen sprechen können. Das wäre für mich wie eine Schuld, die ich mein Leben lang bis zu meinem Tod auf dem Buckel gehabt hätte. Das hätte mich auch nie in Ruhe gelassen und das hat mich immer hin und her schwanken lassen, doch nochmal Kontakt aufzunehmen oder auch nicht. Das war für mich immer so ein Dreh- und Angelpunkt, immer mal wieder darüber nachzudenken. Der Zeitpunkt, wo ich den Schritt gemacht habe auf sie zu, war die Situation, wo mein damaliger Mann, wir uns getrennt haben und er mir meinen damals 10 Monate altigen Sohn weggenommen hat, indem er mich für psychisch krank erklärt hat und mir dadurch einfach meinen kompletten Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ja, ich griff zum Telefon und hatte meinen Vater am Telefon, sagte, hallo, hier ist Anna, und er brach sofort in Tränen aus. Und ich habe ihn die ganzen Jahre vorher nie weinen gesehen. Dann habe ich kurz geschildert, in welcher Situation ich stecke. Sie waren sofort bereit, mich in allem zu unterstützen. Sie haben gesagt, wir kommen sofort, wir helfen dir, wir sind immer für dich da. Sie waren eigentlich wie umgewandelt. Und da ist mir klar geworden, dass in diesen 7 Jahren auch ganz viel mit ihnen passiert ist.
Dem ersten Treffen sah sie mit sehr gemischten Gefühlen entgegen.
Sie waren für mich erschreckend gealtert, von ihrem Äußeren her, beide ganz grau geworden. Und mein Vater kam sofort auf mich zu und umarmte mich, was er sonst nie gemacht hat. Umarmte mich und ließ mich gar nicht mehr los, meine Mutter genauso. Und es war auch eine Emotionalität zwischen uns möglich, die in den ganzen Kindheitsjahren, die ich bei ihnen gewohnt habe, nie möglich gewesen ist.
Das Besondere an dieser Begegnung nach 7 Jahren, Annas Eltern konnten endlich mal ihren Enkel kennenlernen. Denn Anna darf ihren Sohn wieder sehen und brachte ihn zu dem Treffen natürlich mit.
Ich habe viel über mich erzählt und über das, was mir in der Zeit passiert ist. Ich habe viel über meine Therapien gesprochen. Ich habe viel über Dinge gesprochen, die ich erkannt habe. Und auch sie haben vieles erklärt und erzählt, was sie gedacht, erlebt und empfunden haben einfach. Und da kam dann der Moment, dass mein Vater aufsprang, Tränen überströmt, mich in den Arm nahm und mich im Arm um Vergebung gebeten hat dafür, dass sie mich in der Zeit, wo ich aus dieser christlichen Gruppierung rausgeflogen bin, im Stich gelassen haben. Und wir lagen uns wirklich bestimmt 2-3 Minuten Tränen überströmt in den Arm und hatten eine Emotionalität, die ich mit diesem Mann niemals mehr für möglich gehalten hätte.
Was genau in den 7 Jahren geschehen war, kann Anna auch heute noch nicht beschreiben. Manchmal erscheint es ihr wie ein Wunder. Sie können miteinander sprechen, aneinander verzweifeln, sich wieder einander annähern. Manchmal verstehen sie sich, manchmal nicht. Aber all das darf sein und alles hat seinen Platz. Ganz normales Familienleben eben. Das Wichtigste, sie halten sich gegenseitig aus, anstatt voreinander die Flucht anzutreten.
Also die 7 Jahre waren für uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass sie bei uns ganz viel bewegt haben, sowohl bei meinen Eltern als auch bei mir. Und ich bin froh, dass es so stattgefunden hat, auch wenn es eine sehr schlimme Zeit für beide Seiten war. Aber letztendlich hat sie uns so verändert, dass wir eigentlich fast neu anfangen konnten.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Gekappte Wurzeln, wenn Kinder den Kontakt zu den Eltern abbrechen, von Karin Lamsfuß. Es sprachen Thomas Krause und Claudia Mischke. Technische Realisation Julia Fröhlich. Regie Claudia Katanek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Redaktion Ingrid König.